möchte in dieser ersten Einheit ausgehen von diesem Vers aus dem Alten Testament, aus dem Hohen Lied. Hohes Lied 1, Vers 6. Ich weiß, ein homiletischer Grundsatz wäre, dass wir uns jetzt erst einmal Gedanken machen würden über den Zusammenhang, über den Kontext, in dem dieser Satz gefallen ist. Das schenken wir uns jetzt einfach aus Zeitgründen. Wir kommen gleich zu Schritt 2, zu der Anwendung. Wenden jetzt die Wahrheit, die hier ausgedrückt ist, an auf unser persönliches Leben. Da sagt die Schulamit: Meine Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das hatte damals ganz sicher einen sehr praktischen Hintergrund. Da ging es wirklich um Arbeit im Weinberg, bei der man in sengender Hitze des Orients arbeiten musste. Wenn man das eine Zeit lang getan hat, brauchte man kein Sonnenstudio mehr besuchen und Bräunungsstudio und so weiter, was da alles heute gibt. Und da sagt die Schulamit: Meiner Mutter Söhne, meine Brüder, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ich glaube, dass es zwei ganz große Gefahren für uns gibt, die wir im Weinberg des Herrn arbeiten. Die eine Gefahr ist die Sünde, die uns gemäß Hebräer 12 ständig umstrickt. Und die andere Gefahr heißt falsche Prioritäten. Falsche Prioritäten, das heißt, Dinge, die an sich gut sind, können sich an die erste Stelle meines Lebens schieben, wie zum Beispiel der Beruf. Die Bibel ist nicht dagegen, einen Beruf auszuüben. Es ist gut, wenn wir einen Beruf erlernt haben und ihn ausüben können. Bei 5 Millionen Arbeitslosen können wir das sehr deutlich sagen. Aber der Beruf kann an die erste Stelle kommen und zu unserem Lebensinhalt Nummer 1 werden, und dann wird das an sich Gute schlecht. Die Karriere, es ist nicht schlecht, wenn man durch Treue im Beruf und durch Kompetenz und durch einfach gute, qualifizierte Arbeit mehr Verantwortung übertragen bekommt. Das ist auch an sich nicht schlecht, und mehr Gehalt bekommt und all diese Dinge. Aber wenn das zur Triebfeder meines Lebens wird, das Streben nach Karriere, dann wird wieder alles schlecht. Oder bestimmte Hobbys. Es gibt durchaus Dinge, die sind an sich nicht Sünde, nicht schlecht. Das kann man tun, auch als Christ. Das hat alles seine Berechtigung. Aber wenn Hobbys zur Nummer 1 werden, wenn sie uns gefangen nehmen, und ich sage gerne, bis zum Briefmarkensammeln kann uns eigentlich alles gefangen nehmen. Unser Herz ist so beschaffen, und das ist die Gefahr, in der wir als Christen stehen: falsche Prioritäten. Es kann passieren, dass andere kommen und mich zu Hütern ihrer Weinberge machen wollen. Da kommt der Chef und sagt: Hören Sie mal, Herr so und so, wir brauchen unbedingt einen neuen Abteilungsleiter für Büroklammernherstellung, ja, und wir haben an Sie gedacht, Sie haben sich so qualifiziert und so weiter, und Sie sind der Mann, den wir brauchen. Das bedeutet, statt 45 Stunden die Woche, 60 Stunden die Woche und mehr, aber dafür 2000 Mark mehr Gehalt und so weiter. Sie sind der Mann. Und dann steht man im Konflikt. Da kommt der Vorsitzende irgendeines Vereins und sagt: Du, wir brauchen unbedingt einen neuen Schatzmeister. Das könntest doch du machen, ja. Komm, bist doch für unser Anliegen. Du bist der neue Schatzmeister. Und sie kommen, sogar Leute aus der Gemeinde können kommen und sagen: Wir brauchen dich unbedingt da, und wir brauchen dich da, und wir brauchen dich da. Und wenn es nicht geistlich ist, wie wir gestern gehört haben oder heute Morgen, wenn es nicht wirklich von Gott herkommt, dann kann auch das in diese Kategorie hineinfallen. Da kommen irgendwelche Leute und machen mich zu Hütern ihrer Weinberge. Aber den eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das heißt, Ich vernachlässige mein verborgenes Leben mit dem Herrn. Ich vernachlässige den vertrauten Umgang mit dem Herrn. Ich habe nicht mehr das verborgene Leben, von dem ganz besonders Kapitel 6 der Bergpredigt spricht, Matthäus Kapitel 6, aber auch Kolosser 3, das wir heute Morgen schon hier in der Andacht hörten, das verborgene Leben mit dem Herrn. Und ich vernachlässige vielleicht auch mein Ehe- und Familienleben. Ich vernachlässige meine Gesundheit und. Weil Leute kommen und machen mich zu Hütern ihrer Weinberge. Und manchmal, das müssen wir ehrlich sagen, sind es gar nicht die anderen. Manchmal machen wir uns selbst zu Hütern irgendwelcher Weinberge, ohne dass es nötig wäre. Wir sollen zuständig sein für das geistliche Wohl einer Gruppe oder gar einer ganzen Gemeinde, als Leiter, als Älteste, aber das eigene Wohl bewahren wir nicht. Darum geht's, wenn wir jetzt über die Prioritäten in unserem eigenen Glaubensleben sprechen. Ich möchte noch eine zweite Stelle aus dem Alten Testament jetzt hier anführen, die mich wirklich getroffen hat, als ich sie vor einem Jahr etwa hörte von einem anderen Bruder. 5. Mose Kapitel 17. Das hat sehr zu meinem Herzen geredet. 5. Mose 17. Da wird über den Leiter Israels gesprochen, über den König von Israel, der Leiter des Volkes. Und wir können hier wiederum Dinge lernen, die sehr gut anwendbar sind auf unser Leben. Prinzipien, Grundsätze. Was sagt hier die Bibel? 5. Mose 17, Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Okay, soweit. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Und jetzt werden drei Bedingungen genannt, die sehr interessant sind. Worauf sollte man achten bei dem Leiter Israels? Drei Dinge sollte er meiden. Drei Dinge sollte er unbedingt meiden. Da heißt es in Vers 16, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen. Das heißt Macht. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. 6. Nicht viele Frauen. Außereheliche Sexualität. Damit sein Herz nicht sich von Gott abwendet. Wir wissen, was Salomo später gemacht hat, wie er genau dieser Sünde schuldig wurde. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Das heißt, Silber und Gold, Materialismus. Das sind die drei Dinge, die der Leiter Israels unbedingt meiden sollte. Howard Hendricks, der Mann, der mit seinem Sohn zusammen das Buch geschrieben hat, Bibelstudium mit Gewinn, ein sehr gutes Buch, untersuchte drüben in den Staaten über einen Zeitraum von 2 Jahren 2000 christliche Leiter. Das Ergebnis war erschütternd. Von den 2000 christlichen Leitern waren nach 2 Jahren 246 gefallen. Allesamt wegen Frauen. Ich sage das jetzt nicht, damit wir in Gedanken einen Stein auf diese Männer werfen. Ich hoffe, wir, die wir hier sind, wissen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Darum geht es nicht, sondern was jetzt kommt, ist das Entscheidende. Dann forschte Hendricks weiter nach den Ursachen. Und dabei macht er folgende interessante Entdeckung. Diese Männer waren in ihrer Persönlichkeit sehr verschieden. Ganz verschieden. Aber alle 246 gaben zu, einen zu lockeren Umgang mit dem anderen Geschlecht gehabt zu haben. Alle 246 hatten die Einstellung, mir kann das nicht passieren. Hochmut. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt die Bibel. Und jetzt das Entscheidende. Alle 246 räumten ein, schon eine längere Zeit keine fruchtbare, stille Zeit gehabt zu haben. Drei Dinge sollte ein Leiter in Israel meiden. Macht, Frauen, Sex, Silber und Gold, Materialismus. Aber jetzt hört, was der Leiter Israels unbedingt tun sollte, Vers 18, und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt, also die fünf Bücher Mose, die Bibel der damaligen Zeit, ja, soll er sich abschreiben lassen. Und sie soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und die Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt, damit er nicht hochmütig wird. Und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Das ist einfach gewaltig, was hier steht. Wie die Bibel realistisch ist, wie sie hier schon in dieser Passage uns den Weg zeigt, wenn wir uns Gedanken machen über Prioritäten. Drei Dinge zu meiden, aber eines unbedingt tun, täglich auf die Stimme des Herrn hören. Darum geht's. Wenn wir fragen, wie kommt es dahin? Wie geht das, dass 246 christliche Leiter innerhalb von 2 Jahren gestrauchelt sind? Ich denke, das geschah nicht von heute auf morgen bei diesen Brüdern. Es war ein schleichender Prozess, ein Abgleiten hin zu falschen Prioritäten. Und die Wurzel ist, wenn ich meinen eigenen Weinberg nicht hüte. Das heißt, wenn ich vor lauter Aktivität und Trubel nach außen mein Innenleben vernachlässige. Mein verborgener Umgang mit dem Herrn. Das, was die anderen gar nicht sehen. Wenn ich morgens meine Bibel aufschlage, wenn ich morgens meine Gebetsliste nehme oder mein Gebetsheft, wenn ich morgens Zeit auf den Knien verbringe, das sieht niemand in der Gemeinde. Wie viele Christen leben ohne regelmäßige stille Zeit oder praktizieren die stille Zeit nur nach dem Lustprinzip? Darf ich das in aller Deutlichkeit sagen? Für unser Lustprinzip starb der Herr Jesus am Kreuz. Das hat er mit ans Kreuz genommen. Und er hat uns ein neues Lustprinzip gegeben. Psalm 37, 4. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn ich hier von stille Zeit spreche, dann meine ich auch nicht so etwas Technisches, so eine Zeit nach der Stoppuhr, wo man vielleicht noch so Anleitungen rechts und links neben sich liegen hat, sondern ich meine eine Zeit über der geöffneten Bibel, obwohl auch eine Anleitung mal hilfreich sein kann, da will ich nicht grundsätzlich dagegen sein. Aber vor allen Dingen eine Zeit über der geöffneten Bibel, eine Zeit in der Anbetung vor dem Vater, eine Zeit der Fürbitte vor dem Thron der Gnade, eine sehr dynamische, eine sehr lebendige Zeit, die jeden Tag anders aussieht, natürlich. Ich weiß sehr wohl, mein väterlicher Freund und Lehrer, Dekan Walter Klach, der hat immer gesagt, Wilfried, Christenleben ist nicht Gleichstrom, sondern Wechselstrom. Bei uns allen. Es ist nicht Gleichstrom, es ist Wechselstrom. Aber Hauptsache, der Strom fließt. Hauptsache, wir sind in der Verbindung mit dem Herrn. Und Hauptsache, wir bleiben dran. Dann wird das bei jedem von uns auch durch Wellen gehen. Es gibt Zeiten im Christenleben, da ist die stille Zeit trockener. Da sind Wüstenzeiten, da ist Anfechtung, da sind Krankheiten, das sind äußere Dinge, die da mitspielen. Aber es darf doch immer wieder dahin kommen, dass die Bibel redet, dass der Herr zu uns redet durch sein Wort, dass es leuchtende Worte der Heiligen Schrift für uns gibt. Lass uns an der Quelle leben, ihr Lieben. Täglich auf die Stimme des Herrn hören. Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm, sagte einmal: Ohne tägliche Stille im Dienst stehen, heißt an der Front liegen, während der Feind den Nachschub abgeschnitten hat. Ich gebe zu, das ist ein sehr militärisches Bild, aber ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Das geht noch eine Weile dann, wenn der Nachschub abgeschnitten ist. Eine Weile reichen noch die Vorräte an Nahrung und Munition und so weiter, aber dann hört's auf. Wenn der Feind den Nachschub abgeschnitten hat, das ist unsere Situation, wenn wir keine regelmäßige, fruchtbare, stille Zeit mehr haben. Und irgendwann muss man dann wie Maria Magdalena sagen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wisst ihr, wie ich das meine? Man kann im Dienst für den Herrn verlieren. Ich meine, die Verbindung zu ihm verlieren. Nicht das Heil, ja, sondern die Verbindung zu ihm. Diese ganz lebendige und frische. Darf ich an der Stelle einmal ganz persönlich fragen: Trifft das, was ich bisher gesagt habe, jemand unter uns? Habe ich, ohne es zu beabsichtigen, die Situation deines Lebens beschrieben? Liebe Schwester, lieber Bruder, Priorität Nummer 1 in unserem Leben darf und muss sein, unseren eigenen Weinberg zu hüten, täglich auf die Stimme des Herrn zu hören. Das sollte Priorität Nummer 1 sein. Aber nun die Frage: Wie können wir unseren eigenen Weinberg hüten? Wie machen wir das ganz praktisch? Ich bin überzeugt, da mag es verschiedene Wege geben. Es gibt auch ganz verschiedene Persönlichkeiten hier unter uns, Charaktere. Da mag es verschiedene Wege geben. Das sollte jeder von uns persönlich herausfinden. Aber ich möchte jetzt in den nächsten Minuten einmal zeugnishaft darlegen, was mir für mein persönliches Leben wichtig wurde. Ich will das wirklich nicht absolut setzen. Ihr braucht das jetzt nicht 1:1 für euch übernehmen, aber ihr solltet euch vielleicht einmal in Ruhe anhören, was ich jetzt sage, was mir persönlich zur Hilfe geworden ist. Und vielleicht ist ja doch etwas dabei, was in einer gewissen Weise auch euch helfen könnte. Als ich vor bald 19 Jahren zum lebendigen Glauben kam, da habe ich schon bald danach einen Grundsatz gefasst, eine Entscheidung für mich getroffen, kein Gelübde in diesem Sinn, aber wirklich einen ganz festen Grundsatz mir zu eigen gemacht. Da habe ich gesagt: Herr, ich möchte keinen Tag meines Lebens ohne Stille vor dir leben. Das hatte ich 22 Jahre getan, aber das sollte nun vorbei sein. Ich muss euch sagen, ich habe in diesen fast 19 Jahren viel falsch gemacht. Ich habe oft versagt. Wir sind einige Male alle Sicherungen durchgebrannt, leider. Aber eines darf ich dankbar bezeugen: Bisher hat es wirklich keinen Tag gegeben ohne Wort Gottes und Gebet. Das ist vielleicht keine große Leistung, das will ich auch jetzt nicht in dem Sinn verstanden wissen, sondern nur, weil mir das damals schon wichtig wurde, als ganz junger, gläubiger Mann: Herr, bitte schenk mir das, dass ich keinen Tag meines Lebens ohne diese Zeit der Stille vor dir verbringe. Meine stille Zeit war ganz gewiss wellenförmig, da war Wechselstrom dabei, ja. Es gab Zeiten, wo ich nicht so viel nehmen konnte. Das hängt ja auch davon ab, wo man liest. Im Alten Testament gibt es Bücher, da kann man vielleicht weniger für sich nehmen, gerade wenn man sie nicht so gut kennt. Ich glaube, dass das Wort Gottes sehr lehrreich ist, auch im Alten Testament, aber für uns, wir haben manchmal nicht den tiefen Zugang. Im Römerbrief nehmen wir vielleicht mehr mit oder im Hebräerbrief. Es hängt auch davon ab, wann man abends zu Bett geht. Die stille Zeit fängt am Abend an. Wenn ich bis nachts um 1 Uhr unnötigerweise die Zeit vertrödele, ist klar, dass ich morgens um 6 Uhr keine Aufnahmefähigkeit habe für das Wort. Das sind alles Dinge, die da noch mitspielen. Aber mein Grundsatz war damals: Kein Tag meines Lebens ohne Stille vor Gott. Und ich muss dazu sagen, ich war in diesen 19 Jahren nie ernstlich krank. Ich habe auch das Augenlicht noch, ich habe eine Bibel, ich sitze nicht im Gefängnis. Solange das so ist, möchte ich das auch weiter so praktizieren. Ihr alle habt von Hudson Taylor gehört. Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, zugleich auch der Großvater der Liebenzeller-Mission, die ich gut kenne, wo ich einmal meine Ausbildung gemacht habe. Und der Dieter, der da drüben sitzt, auch. Übrigens, in der Zeit der Liebenzeller Mission lernte ich einmal einen alten Missionsarzt kennen, Dr. Ernst Witt. Der spielte 100-jährig das Klavier in der Gemeinde, in der ich damals predigte, 100 Jahre alt. Und er hat als junger Missionsarzt mit 21 Jahren noch zusammengearbeitet mit Hudson Taylor in China. Jetzt könnt ihr ganz stolz nach Hause gehen, weil ihr kennt jetzt jemanden, der noch jemand kannte, der Hudson Taylor kannte. Ja, lassen wir das. Aber auf jeden Fall, Hudson Taylor war in China und er wurde einmal gefragt am Ende seines Lebens: Bruder Taylor, was war für dich in den Jahrzehnten der Missionsarbeit in China das Schwerste? Was war für dich das Schwerste? Wenn ihr seine Biografie ein wenig kennt, ihr wisst, er hat seine Frau verloren, er hat ein oder zwei Kinder verloren, weiß nicht genau, aber eines auf jeden Fall. Ihm haben sie ein paar Mal alles angezündet dort, die Chinesen. Er hat wirklich Schweres erlebt. Und dann antwortete Hudson Taylor: Das Schwerste für ihn in den Jahrzehnten der Missionsarbeit war, an einer regelmäßigen, fruchtbaren, stillen Zeit zu bleiben. So, und das finde ich sehr tröstlich. Wenn es für Hudson Taylor schwer war, dem sie natürlich die Kranken bis weit nach Mitternacht gebracht haben manchmal, wenn es für ihn schwer war, dann brauchen wir uns nicht schämen, wenn auch wir an der Stelle versagt haben, wenn wir zu kämpfen haben. Ich glaube, es sind die allermeisten unter uns, die sagen müssen, wenn sie ehrlich sind, es ist ein Kampffeld, dieses regelmäßige Dranbleiben am Wort Gottes, eine fruchtbare, stille Zeit zu haben. Unser Herr Jesus wurde einmal gefragt, was das größte Gebot sei. Und ihr wisst, was er antwortete: Gott, deinen Herrn lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt. Wie wird das konkret? Gott lieben. Natürlich auch darin, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Sein Wort halten, auf seine Erscheinung warten, auf die Erscheinung Jesu Christi. Selbstverständlich, aber auch darin, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich weiß ja wohl, Leute, die sehr früh aus dem Haus müssen, Bäcker oder andere Leute, Schichtarbeiter, das ist alles sehr, sehr schwer, da dran zu bleiben. Aber wer diesen Grundsatz hat, wer es erkannt hat, was der Herr von einem Leiter erwartet, täglich auf die Stimme des Herrn zu hören, der findet einen Weg. Auch junge Mütter, die Babys zu stillen haben und so weiter. Meine Frau hat auch in der Zeit Wege gefunden, um dran zu bleiben am Wort Gottes, am Gebet. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Das ist Priorität Nummer eins, denke ich, für jeden von uns, der dem Herrn dienen will. Die Stille mit ihm, das Hören auf sein Wort, der tägliche Umgang im Verborgenen. Der Grundsatz Nummer zwei für mich und auch für meine Frau, für alle unter uns, die verheiratet sind, vielleicht ein Gedanke: tägliche Gebetsgemeinschaft, Klammer auf, Gemeinschaften mit meinem Ehepartner. Wie viele gläubige Ehepaare habe ich kennengelernt in den letzten 20 Jahren bald, die nicht mehr oder noch nie miteinander gebetet haben? Man macht alles miteinander, auch die intimsten Dinge, ist gar keine Frage, aber man betet nicht zusammen. Man hat irgendwann aufgehört, irgendwann ist Sand ins Getriebe gekommen. Es ist dem Feind gelungen, eine wichtige Säule der geistlichen Gemeinschaft wegzubrechen. Und ich bitte euch, ich flehe euch an, ihr Verheirateten, sucht wieder das gemeinsame Gebet, möglichst wenigstens einmal am Tag. Meine Frau und ich versuchen, wenigstens am Morgen und am Abend zusammen zu beten. Nun gehe ich nicht um 6 Uhr aus dem Haus, ja, bei mir ist es dann vielleicht leichter, wie bei euch, die ihr berufstätig seid und in die Fabrik müsst oder ins Büro. Ich gehe auch ins Büro, so ist es nicht, aber ich habe da eben ein bisschen mehr Spielraum am Morgen. Trotzdem, wenigstens einmal am Tag miteinander zu beten. Das sollte eigentlich wie eine Klammer unseren Tag umschließen. Und ich glaube, auch Petrus schreibt davon etwas, der Apostel Petrus, dass unser gemeinsames Gebet nicht gehindert werden soll. Ein dritter Grundsatz: regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Keine Angst, ich will jetzt keinen Ehevortrag halten, aber das gehört dazu. Das ist mein eigener Weinberg. Regelmäßiges Austauschen über geistliche Dinge, regelmäßiges Austauschen von seelisch-emotionalen Dingen. Natürlich könnte ich als Mann viel leichter darauf verzichten, aber meine Frau kann darauf nicht verzichten. Und alleine ihr zuliebe müsste ich bereit sein, das zu tun. Aber ich habe auch inzwischen erkannt, durch das Lesen vieler guter Ehebücher, dass es auch mir als Mann gut tut, diese wirkliche, tiefere Kommunikation. Nicht, na, wie geht's und war heute der Briefträger schon da, sondern tiefere Kommunikation. Darüber sprechen, was unsere Ziele sind, darüber sprechen, was unsere Wünsche, unsere Träume sind. Und vielleicht sogar kommen wir Männer eines Tages dahin, darüber zu sprechen, wo unser Versagen ist und unsere Schwächen mit unserer Frau zusammen. Das wäre gewaltig. Da muss ich auch noch lernen. Regelmäßiges Austauschen von Zärtlichkeiten und Sexualität. Ich bin einfach überzeugt, dass Kommunikation der entscheidende Schlüssel für eine harmonische Ehe ist. Auf allen Gebieten, geistlich, seelisch, körperlich. Ich glaube, wenn in einer Ehe regelmäßige Kommunikation da ist und regelmäßiges sexuelles Zusammenkommen, solange das möglich ist vom gesundheitlichen her und Alter und all den Dingen, dann sind das zwei ganz tragende Säulen, wo es schon schwer werden wird, diese Ehe zu zerbrechen. Und wenn bei uns Christen noch die tragende Mittelsäule des gemeinsamen geistlichen Austausches kommt und des gemeinsamen Gebets, wird es dem Feind sehr schwer werden, eine solche Ehe zu zerstören. Bitte, nehmt das wichtig vielleicht auch. Und ihr, die ihr nicht verheiratet seid, tägliche Gebetsgemeinschaften, das ist dann vielleicht schwieriger, aber vielleicht sollte man wenigstens einmal in der Woche mit einer guten Freundin, mit einer Schwester oder mit einem guten Freund, einem Bruder zusammen Gebetsgemeinschaft haben. Und man kann auch regelmäßige, bewusste Kommunikation mit einem vertrauten Bruder, einer Schwester haben. Das ist natürlich übertragbar. Der vierte Grundsatz, der lautet: bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern. Das fällt nicht mehr. So. Ihr denkt, naja, das ist ja eine Binsenweisheit, aber wir fragen viele Jugendliche und Erwachsene, die in unser Haus kommen, in unsere Wohnung, was für sie das Schönste und das Schlimmste in ihrem christlichen Elternhaus gewesen ist. Und es kommen fast immer die gleichen Antworten. Das Schönste für junge Leute aus christlichen Elternhäusern ist oft das gewesen, wenn die Eltern, besonders die Väter, Zeit für die Kinder hatten. Konzentrierte Aufmerksamkeit. Und das Schlimmste, sagen viele, wenn die Eltern, besonders die Väter, keine Zeit für die Kinder hatten. Ich weiß sehr wohl, dass es in anderen Familien viel, viel schlimmere Dinge gibt, an denen Kinder zu leiden haben. Aber in normalen christlichen Familien scheint das somit das Schlimmste zu sein, was Kindern passieren kann. Fehlende, konzentrierte Aufmerksamkeit, vor allem ihrer Väter. Darum denkt daran, ihr Väter. Man hat wohl noch nie von jemand auf dem Totenbett gehört: ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Außerdem, wenn wir heute unsere Kinder vernachlässigen, disqualifizieren sie uns vielleicht in 10 oder 15 Jahren von unserem Dienst für den Herrn. Das ist unser eigener Weinberg. Ich habe früher fälschlicherweise gedacht, da ist das Reich Gottes. Und in der Bibel steht: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird dir alles zufallen. Das stimmt. Diese Verheißung ist in Ordnung. Nur, Der Zusammenhang von Matthäus 6 sagt, was uns zufallen wird. Nahrung, Kleidung, die Versorgung. Ich glaube nicht, dass wir rund um die Uhr im Dienst stehen dürfen, in der Gemeinde oder überregional oder wo auch immer. Die Zeit mit unserem Ehepartner, die Zeit mit unseren Kindern wird uns nicht zufallen. Die müssen wir bewusst planen. Es gibt einen Grundsatz und der heißt, was man nicht plant, kommt nicht vor. Wenn wir diese Konferenz nicht geplant hätten, wir würden jetzt nicht hier sitzen. Zufällig wären wir nicht nach Rehe gefahren heute. Was man nicht plant, kommt nicht vor. Und die Zeit der Kommunikation dieser Dinge mit dem Ehepartner und auch mit den Kindern muss geplant werden. Da bin ich einfach sicher. Deswegen haben wir als Familie schon vor vielen, vielen Jahren einen Ruhetag eingeführt. In der Bibel steht, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag ruhen. Ihr könnt ruhig am Montag anrufen bei mir, ihr werdet aber meine Stimme nur über den Anrufbeantworter hören. Einige schmunzeln, weil das ist schon seit vielen Jahren so. Montags ist der Anrufbeantworter dran und er sagt, Familie Block hat heute Ruhetag. Am Montagvormittag haben wir Gebetszeit, meine Frau und ich, wo wir schon seit vielen Jahren für unsere Arbeit beten, für die Gemeindearbeit, alle Gemeindeglieder, die Kinder, die Gäste namentlich vor den Herrn bringen, auch für unsere Ehe, für all die Dinge beten. Montagnachmittag gehört ganz unseren Kindern. Darauf freuen sie sich, damit rechnen sie, das wissen sie. Am Montagnachmittag gehen wir Radfahren, schwimmen, im Park, irgendwas machen, das gehört den Kindern. Und am Montagabend, der gehört allein meiner Frau und mir. Da dürfen nicht viele Dinge dazwischen kommen, Beerdigungen ab und zu mal oder sowas, aber sonst nicht viele Dinge, die das verhindern dürfen. Vielleicht kriegt ihr das anders hin. Wir kriegen es nicht anders hin, deswegen bewusste, offene Beziehung mit den Kindern pflegen. Und weil mir klar geworden ist, Anfang dieses Jahres, dass dieser Montagnachmittag, wo wir beide Kinder zusammen haben, nicht mehr reicht. Wir haben nur 2 Kinder. Aber trotzdem wurde mir klar, ich brauche die jetzt, sie sind in einem Alter, wo ich alleine Zeit mit ihnen verbringen muss. Mit dem einen, mit dem Jungen allein, mit dem Mädchen alleine. Und so habe ich in meinem Jahreskalender schon alle Monate einen Termin eingetragen, wo ich mit dem Jungen alleine bin, mit dem Mädchen alleine bin. Letzten Donnerstag war ich mit unserer Amelie alleine den ganzen Nachmittag zusammen. Und wenn das nicht im Kalender gestanden hätte, wäre das mit anderen Terminen zugeschoben. Und im letzten Monat auch, wenn der Junge dran ist. Ist nur mein Weg, wie ich mich aus der Affäre versuche zu ziehen. Vielleicht brauchst du das nicht, vielleicht hast du viel mehr Zeit für die Familie am Wochenende und so weiter. Dann übergeh das, aber ich glaube, der eine oder andere weiß vielleicht doch, von was ich da spreche. Ein 5. Grundsatz, für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Vielleicht auch wieder für einige von uns kein Thema, für andere doch. Über meinem Schreibtisch hängt ein kleiner Spruch von Doris Siegenthaler aus der Schweiz. Und der ist mir auch unter die Haut gegangen. Da heißt, hat sie mal gesagt, wer jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren will, wird später vielleicht mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Das ist ein Satz. Wer jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren will, wird später vielleicht mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Ich weiß sehr wohl, ihr Lieben, dass es Krankheiten gibt, die können wir überhaupt nicht verhindern. Die sind schon in unseren Genen vorprogrammiert, die kommen mit 35 oder mit 55, der können wir auch mit Sport und so weiter nicht verhindern. Aber die berühmten Zivilisationskrankheiten, ja, die Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten, das heißt falsche Ernährung und zu wenig Bewegung, da wäre vielleicht doch etwas vorzubeugen. Und darum versuche ich wenigstens einmal in der Woche zu joggen. Meine Frau ist viel vorbildlicher, die macht das fast jeden Tag. Aber ich bin schon froh, wenn ich es einmal in der Woche schaffe und noch ab und zu mal Radfahren oder schwimmen. Für mich gehört das zu meinem persönlichen Weinberg. Wenn ihr da anders denkt, okay, aber für mich gehört das dazu. Und ein letzter Grundsatz noch. Dienst zu sagen, nur nach gewissen Prinzipien, nach Grundsätzen. Das heißt, stimmt der Rahmen der Veranstaltung, wo ich eingeladen werde? Was meine ich damit? Ich weiß, jetzt sage ich was Heikles, könnt ihr wieder anders drüber denken. Ich rede ja auch nur von mir. Ich bin mal vor vielen Jahren, schon 10 Jahre her, eingeladen worden, auf einem Kolping-Nachmittag zu sprechen, bei der Kolping-Familie. Da waren 150 Katholiken zusammen. Und ich durfte ungehindert das Evangelium verkündigen, ohne Maulkorb. Die haben mich sagen lassen, ich habe wirklich evangelisiert. Und ich dachte damals, ich darf die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, ich muss dorthin. Der Kolping-Vorsitzende hatte sich bekehrt, war noch katholisch und lud mich da ein. Der sagte, du musst das meinen Leuten sagen. Und dann habe ich das gemacht. Es tut mir leid, ich würde es heute nicht mehr machen. Ich habe inzwischen da andere Dinge erkannt aus der Schrift. Ich würde es nicht mehr machen, weil der Rahmen einfach nicht stimmte. Ihr könnt darüber anders denken. Geht auf Kolping-Nachmittage, predigt das Wort, wenn ihr dazu berufen seid. Für mich stimmte da der Rahmen nicht. Ich würde auch in bestimmte Gemeinden nicht gehen, nicht weil ich glaube, dass dort keine Christen sind, die ernstlich dem Herrn nachfolgen, aber weil da einfach bestimmte Rahmenbedingungen nicht stimmen. Das meine ich mit Rahmen. Oder entspricht der angefragte Dienst wirklich meinem Gabenschwerpunkt? Ich würde nicht sprechen in einem Workshop über Finanzmanagement. Wie legen Christen am besten ihre Gewinne an? Wenn ihr da Hilfe braucht, kann ich euch jemanden empfehlen, der euch da weiterhelfen kann. Aber das ist nicht meine Welt. Das wäre völlig unsinnig. Aber ich glaube, das machen so manche christlichen Tausendsassas, ja, solche eierlegenden Wollmilchsäue. Ihr kennt ja den schönen Ausdruck, ja. Die meinen, sie müssen zu allem und jedem reden und überall hin und so. Das muss doch gar nicht sein. Dann kann ich diesen Dienst tun, ohne dass andere Bereiche darunter leiden. Die Familie zuerst, aber auch die Gemeinde. Ich bin Mitältester in unserer Gemeinde in Mannheim und ich glaube, meine Mitbrüder, die werden mich an den Ohren ziehen, wenn ich zu viele Außendienste zusage. Und das will ich auch wirklich, das mit ihnen besprechen, dass ich nicht so oft weg bin. Ich muss euch etwas ehrlich sagen, wir kommen dann gleich zum Schluss dieses Teiles. Ich bin von Natur aus leider ein sehr gutmütiger Mensch, zu gutmütig. Sage ich jetzt nicht als Stärke, sondern echt als Schwäche, habe ich von meinem lieben Vater so mitgekriegt, der ist auch so ein gutmütiger Mensch gewesen sein Leben lang. Ich bin zu gutmütig, ich kann von Haus aus sehr schwer Nein sagen. Kann ich sehr schwer. Aber ich musste eines lernen und ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Das Wörtchen Nein ist das zeitsparendste Wort, was es gibt. Glaubt ihr das? Das Wörtchen Nein, das zeitsparendste Wort, was es gibt. Und ich lerne immer mehr, auch aus schmerzlichen Erfahrungen, Nein zu sagen. Wenn dein Dienst hauptsächlich in deiner Heimatgemeinde stattfindet, wenn du nicht überregional im Einsatz bist, kannst du diesen Grundsatz trotzdem anwenden, auch auf deine Heimatgemeinde. Du musst auch in deiner Gemeinde nicht alles tun, was es zu tun gibt. Auch dort solltest du gabengemäß dienen. Und vielleicht auch zu gewissen Dingen Nein sagen, wenn die Hüter der Weinberge kommen und sagen, tätst mal hier und mach doch mal da. Da muss man auch mal Nein sagen können. Lass uns mit diesem ersten Teil zum Schluss kommen. Wir haben die Frage gestellt, wie können wir unseren eigenen Weinberg hüten, damit wir nicht eines Tages sagen müssen, meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ich bin ganz bewusst sehr persönlich, seelsorgerlich an dieses Thema herangegangen. Viele von uns tun Dienst in jungen Gemeinden oder Gemeindegründungsarbeiten. Und ich glaube, es ist ein Vorrecht, dass wir im Weinberg des Herrn arbeiten dürfen. Aber bitte, lasst uns auf gar keinen Fall unseren eigenen Weinberg, sprich unser Innenleben, vernachlässigen. Wir warnen zu Recht oft vor ihr Lehre, aber ich glaube, ihr Leben ist genauso schlimm. Und es ist ihr Leben, wenn wir nach außen hin Dienste tun und das Rad am Laufen halten und vor lauter Trubel und Aktivität den Umgang mit dem Herrn verliere. Wo es unbemerkt zum Irrleben gekommen ist, wünschte ich uns Offenheit, Vertrauen und Mut, darüber zu reden. Vielleicht auch heute noch jemanden zu suchen, um darüber zu beten. Wo nötig auch Buße, Zerbruch, Neuanfang, Seelsorge. Wir wollen nicht nur über Seelsorge hören. Wir wollen sie auch in Anspruch nehmen, wo sie nötig ist. Der Herr ist treu. Er wartet auf uns. Er hat versprochen, dass er den glimmenden Ort wieder zu einer hellen Flamme werden lassen will. Und das wäre großartig im Blick auf unsere Prioritäten.